Teil 2, 1.
Also es gab jetzt das ominöse Rechtsgespräch, das von den Nebenklägern befürchtet wurde, beziehungsweise mit dem Ausgang, der von den Nebenklägern befürchtet wurde, zumindest was den Vorschlag des Gerichts angeht. Die Nebenkläger hatten befürchtet, dass das Gericht vorschlagen würde, das Verfahren einzustellen, beziehungsweise sie hatten befürchtet, dass es zu einer Einstellung kommen würde des Verfahrens. Genau das hat das Gericht jetzt vorgeschlagen. Es gibt ein 41 Seiten langes Papier, ein Vermerk, in der begründet wird oder nochmal auch ausgeführt wird, wie das Gericht zu dieser Auffassung kommt. Also die Argumentation ist da dargelegt. Unter anderem ist dargelegt, dass im Wesentlichen, was die strafrechtlichen Belange anginge, sie jetzt sozusagen das Relevante gehört hätten. Ich fasse das jetzt mal so zusammen, wie ich es verstanden habe. Dass sie eine Schuld der Angeklagten sehen, die aber allenfalls mittelschwer sei. Und dementsprechend könne man überlegen, das Verfahren einzustellen, weil es kein, und hier kommt dieser ominöse Begriff ins Spiel, öffentliches Interesse an einer weiteren Strafverfolgung gebe. Das wurde auch begründet, was das denn eigentlich heißt, nämlich dass in der Strafverfolgung sozusagen ein öffentlicher Zweck herrsche, sei es, dass der Täter nicht mehr rückfällig wird oder keine Nachahmungstäter oder sonst irgendjemand aufs Tablett kommt, sodass also diese Gefahr nicht bestünde und das sei das, was man öffentliches Interesse juristisch nennte. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, also um die zwei juristischen Begriffe für das öffentliche Interesse reinzubringen. Das eine nennt sich Individualprävention, dass der individuelle Täter, der, wenn er einmal geklaut hat, nicht noch fünfmal wieder klauen soll. Da ist man sich von Anfang an relativ einig. Der Baudezernent ist schon in Pension. Das Bauamt wird wahrscheinlich so eine Love Parade nicht nochmal genauso eintüten, damit auch die Individuen nicht. Und auch die Eventmanager bei Lopavent, die Love Parade ist geschlossen. Also da brauchen wir wirklich keine Angst zu haben, dass ernsthaft nochmal einer jetzt hier so eine Katastrophe inszenieren würde und dass der jetzt eine hohe Strafe braucht, Geldstrafe oder Gefängnis, damit er das nicht tut. Also das ist, glaube ich, von vornherein erledigt gewesen. Kritischer muss man schon sehen den zweiten Begriff, der heißt Generalprävention. Da bezieht es sich nicht auf den individuellen Täter, sondern auf, ja, in diesem Fall vielleicht die Eventbranche. Da würde ich schon sagen, die guckt sich das relativ kritisch an, was man sich hier so leisten kann. Die sind da nicht jeden Tag präsent. Aber die Frage, ob man so eine Veranstaltung unter Missachtung verschiedener Vorschriften machen kann, und dann gibt es 21 Tote und über 600 Leute liegen im Krankenhaus und nachher ist strafrechtlich keiner schuld. Das wäre schon ein Signal an die Eventbranche, was ich mir persönlich nicht wünsche. Also da würde ich sagen, generalpräventiv ist da schon das eine oder andere angesagt, um deutlich zu machen, also bestimmte Regelüberschreitungen gehen nicht. Und damit kommt man zu der anderen Komponente bei Einstellung und das ist die Frage für jedes Individuum einzeln, für jeden Angeklagten einzeln der Schuld. Und da ja, ist ja jetzt klar, dass Herr Plein oder vielleicht die ganze Kammer, nicht die Laienrichter, weil die dürfen da gar nicht dran teilnehmen. Es sind ja 5 Richter, 2 Laien und 3 Berufsrichter. Also hier sind nur die Berufsrichter dabei. Bisher habe ich gemeint, und so ist es eigentlich auch angekündigt worden, dass man die sogenannten Alpha-Zeugen hört. Und jetzt eigentlich müsste man genauer sagen, was man denn nach diesen Alpha-Zeugen ermittelt hat. Und nach Alpha kommen Beta oder vielleicht konzentriert man sich dann auf irgendwelche Themen, wo man sagt, na hier müssen wir wirklich mal nachgucken. Dass wir nun nach der ersten Runde der Alpha-Zeugen, jetzt darf man nicht vergessen, ja die Zahl 56 oder so ähnlich Alpha-Zeugen, die ist schon beeindruckend, aber jetzt schauen wir uns mal die betroffenen Nebenkläger an. Dann schauen wir uns mal die obduzierenden Gerichtsmediziner an und dann sind das gar nicht so furchtbar viele Alpha-Zeugen. Und diese Idee, alles sei ausermittelt und die Kammer wisse schon von jedem einzelnen Angeklagten, ob der sich schuldig gemacht hätte oder nicht, das finde ich ein bisschen vergaloppiert. Da spüre ich so ein bisschen das Interesse. Ja, das ist gering, aber das ist ja wie ein vorweggenommenes Urteil. Und mit so einem Urteil in ein Rechtsgespräch reinzugehen, also ich verstehe unter Gespräch, dass da erstmal verschiedene Beteiligte zusammenkommen und sich austauschen. Im Prinzip war das eine Rechtserklärung, dieses Rechtsgespräch, finde ich. Und jetzt müsste man die einzelnen Leute vielleicht mal durchgehen und sich so ein paar Tatbestände angucken. Und dann müsste man mal sich fragen, lohnt es da nicht, doch noch mal ein bisschen tiefer hinzugucken? Sind wir da so völlig sicher, dass das eine geringe Schuld ist oder höchstens eine mittlere? Ist da nicht wirklich getrickst, getäuscht und andere Dinge gemacht worden? Keiner von uns will das Urteil vorwegnehmen, aber gerade wir, die wir tiefer in der Akte drin sind, glauben nicht, dass das ausermittelt ist.
Also ich finde problematisch daran vor allem, dass es keine Trennung gibt zwischen den Mitarbeitern des Bauamtes bei dieser Überlegung, das Verfahren einzustellen oder die Verfahren, es sind ja eigentlich verschiedene Verfahren, 10 verschiedene Verfahren, es sind 10 verschiedene Angeklagte, dementsprechend sind es ja eigentlich verschiedene Verfahren. Also müsste man sie auch auseinandernehmen können. Und ich sehe... Also mir sind da in den letzten Tagen seit dem 17.01. ein paar Sachen durch den Kopf geschossen. Das eine ist, ich wüsste gerne, wie auf Lopavent-Seite da geplant worden ist. Wir haben ganz viel gehört dazu, wie viel ist eigentlich, wer hat was wann wie besprochen bei der Stadt, bei der Feuerwehr, bei der Polizei und so weiter und so fort. Von Lopavent wissen wir so gut wie gar nichts. Wir haben den Crowdmanager gehört, der hat dann von ein paar Treffen erzählt, aber da scheint ja nicht viel an Kommunikation abgegangen zu sein.
Plus er ist erst sehr spät in das Geschehen reingekommen, 1-2 Monate vorher. Also dem ist ein langer Prozess der Planung und der Ausführung vorausgegangen.
Und dazu kommt eben... dass ja auch das Bauamt nach meinem Dafürhalten, nach dem, was ich so für einen Eindruck habe, ja mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser Verantwortung gekommen ist, das plötzlich in irgendeiner Form genehmigen oder nicht genehmigen zu müssen. Also es war ja auch relativ spät, dass das Bauamt da sozusagen den Hut auf hatte plötzlich, um dann zu sagen, das können wir so genehmigen, das Gelände oder nicht. Und da kam, glaube ich, auch noch so ein bisschen so ein Selbstläufer mit. Die Veranstaltung war massiv beworben worden. Man hat mit hohen Besucherzahlen gehandelt und auch schon in der frühen Planungsphase hieß es immer, es sind mediale Zahlen, so viele kommen gar nicht. Aber die Maschinerie war schon losgetreten. Man stelle sich jetzt vor, die Genehmigung ist ja erst am selben Tag der Love Parade erfolgt. Man stelle sich jetzt vor, das Bauamt hätte gesagt am selben Tag, tut uns leid, wir haben alles gegeben und wir haben geguckt und geguckt und geguckt. Wir können diese Nummer nicht genehmigen. Was dann auf Duisburg straßenlos gewesen wäre, mit den ganzen Leuten, die waren ja schon alle in Bewegung, die sind ja alle schon angerollt sozusagen. Das möchte ich auch nicht wissen. Also sprich, worauf ich hinaus will, ist, dass da sind ja im Vorfeld Fakten geschaffen worden, die gar kaum noch zurückzunehmen waren. Und das war eine Nummer, die hatte dann, man kann dem Bauamt sicherlich eine Menge vorwerfen, die hätten auch früher prüfen und früher sagen müssen, nein, das geht so nicht und anders hingucken müssen, überhaupt gar keine Frage. Aber in dem Moment, wo dann eben alles dafür getan wurde, damit das Ding stattfinden kann, konnten die gar nicht mehr zurück, glaube ich.
Ja, aber genau das ist der Haken. Bringe ich mich selber als Genehmigungsbehörde unter einen Zuchtzwang, wo die eine mögliche Entscheidung, Auflage nicht erfüllt, findet nicht statt, in sich möglicherweise die größere Gefährdung ist. Wir haben das ja an dem Veranstaltungstag selber gehabt und ich glaube, hat man richtig entschieden, zu sagen, hier vorne beginnt die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen, wie es zu den Toten gekommen ist und lass die mal da hinten ruhig weiterfeiern. Wir werden die jetzt nicht alle aufschrecken. Aber einer Genehmigungsbehörde darf das nicht passieren. Also ist es eigentlich auch nicht passiert. Es gibt zwei Dokumente, und das ist im Bauamt für mich auch derjenige, ist der Abteilungsleiter dieser Genehmigungsabteilung für Versammlungsstätten. So, und wenn ich das Ding abzäune, ist eben jedes Eventgelände, ob das nun der Nordpark ist oder ein Weihnachtsmarkt oder ein Oktoberfest, das ist eben nun mal eine Versammlungsstätte. Und dazu gibt es oder gab es damals auch, gibt es auch heute bestimmte Spielregeln. Und die hat das Bauamt oder diese Abteilung zweimal, nämlich einen Monat vor dem Event und dann nochmal 14 Tage vor dem Event, gut zusammengefasst. Da steht eindeutig drin, haben wir von Ihnen, Lobavent, bisher folgende Dinge nicht erhalten. So, und einer meiner Lieblingsthemen da drin ist, hätten wir von Ihnen gerne den Nachweis der Lautsprecheralarmierungsanlage, also nicht die Wummeranlage, die das Gelände da beschallt, die haben wir reichlich vorgestellt bekommen, aber eine Versammlungsstätte einer bestimmten Größe reflektiert in der Versammlungsstättenverordnung, dass ich mit diesen Zuschauern reden muss. Nehmen wir das Wedau-Stadion. Nehmen wir also an, es kommt zu spät und jetzt muss trotzdem die Veranstaltung abgesagt werden. Oder die Entscheidung fällt erst, wenn schon 10.000 Zuschauer drin sind. Ich muss einen Stadionsprecher haben, in der Regel sogar einen Stadionsprecher, der für bestimmte vorhersehbare Events das vorher aufgenommen hat, damit dem nicht die Stimme zittert und sagt, es tut uns furchtbar leid, aufgrund einer bauamtlichen Verfügung ist das heutige Spiel leider nicht möglich durchzuführen. Wir müssen Sie leider bitten, wieder nach Hause zu gehen. Und eins ist ganz sicher, wenn der Stadionsprecher in das Stadion kommt und macht seine ersten Test-Test-Test-Durchsagen und leider kommt auf den Rängen nichts an, dann findet das Spiel nicht statt. So, und nun, die Angeklagten reden alle nicht, aber wir haben schriftliche Dokumente eines der Angeklagten, also mindestens der Abteilung, die sagt, wo ist eigentlich der Nachweis von dem Ding? Von der Lautsprecheranlage. Wir haben ein Brandschutzgutachten, da steht drin, dass dort eine solche Anlage ist, mit der man die Zuschauer ansprechen kann. Die gleichen Leute, die dieses Brandschutzgutachten zum Bestandteil ihrer Genehmigung machen, sind das Gelände abgenommen, gelaufen und haben eine Bauabnahme gewünscht. Wenn ich das Ding vorher verlange, und wenn das im Brandschutzgutachten drinsteht und ich bin der Bauamtsmitarbeiter, der die Versammlungsstätte abnimmt, dann gehe ich doch höchstwahrscheinlich mal an die Stelle, wo das Mikro sitzt und sage, können Sie mal gerade eine Testdurchsage machen? Und dann laufe ich mal ein bisschen rum und gucke, ob diese elektronische Alarmierungsanlage funktioniert. Wir wissen heute, ist auch nicht bewiesen, aber sie war nicht da. Man hat sie gar nicht eingebaut. Das hat man dem Brandschutzgutachter nicht erzählt, weil sonst hätte er das wohl nicht da reingeschrieben. Hoffen wir mal, dass er es nicht gewusst hat. Und man hat das bei der Bauabnahme vergessen, übersehen, nicht befasst, was auch immer. Jetzt stelle man sich genau das gleiche Ereignis vor. Es staut sich am Rampenkopf, es staut sich runter, die Leute sind gedrängelt und sehen drei Rettungspunkte. Ein Container, zwei Lichtmaste und eine Treppe. Wie wäre es, wenn irgendeiner mit Durchblick, was da passieren kann, also der schon öfter solche Versammlungen gesehen hat, der weiß, welcher Druck zustande kommt, in dieser Situation ruhig oder vorbereitet gesagt hat, Achtung, Achtung, ich sehe gerade, Sie laufen alle auf die Treppe zu. Ich kann Ihnen nur dringend raten, da vorne werden schon erste Leute ohnmächtig. Gehen Sie bitte exakt in die gegengesetzte Richtung. Gehen Sie aus dem Gelände raus. Drängeln Sie bitte dringend nicht weiter. Das ist ein kleines Einmaleins, was es in jeder Disco, in jedem Fußballstadion gäbe. Und da sind manchmal nur 40.000, 50.000 Leute. Hier sollten aber über einen Tag eine 500.000 sein. Normale, richtige Zahlen, nicht mediale Zahlen. Medial doppelt so viele. Und da kann ich so eine Anlage zur Ansprechung der Leute mir sparen. Und wenn ich das Verfahren richtig gehört habe, ich war ja immerhin jeden Tag da, ist diese Frage nicht ernsthaft erörtert worden. Und wir haben es schriftlich, dass das Bauamt es wollte. Und wir wissen, es war nicht da, weil sonst hätte irgendjemand das Ding bedient.